relativ fast auf den Punkt. Ich, Donata, habe kurz vor der Sendung noch mit Richard vom Pride e.V. Erfurt, der unter anderem den CSD, Christopher Street Day, diesen Samstag organisiert. Mit ihm habe ich gesprochen kurz vor der Sendung und ein paar Schnipsel würde ich kurz daraus spielen. Das Ganze war jetzt zeitlich ein bisschen doch zu kurzfristig. Und zwar erstmal kurz über das Motto. Worum geht es dieses Jahr besonders beim Christopher Street Day in Erfurt? Das Motto des diesjährigen CSDs ist ja Empowerment und Resilienz. Und ich habe Resilienz mal nachgeguckt, da stand Anpassungsfähigkeit. Wie würdest du denn die beiden Worte für uns erklären?
Ich finde, wenn man Anpassungsfähigkeit so einzeln sagt zu Resilienz, klingt es fast ein bisschen falsch, denn Resilienz meint mehr die Fähigkeit, trotz Diskriminierung, Anfeindungen oder jetzt auch politischem Gegenwind eben handlungsfähig zu bleiben und sich nicht brechen zu lassen, ne? Also halt wirklich, ich würde es mal mit fast Widerstandsfähigkeit eher übersetzen. So. Und Empowerment beschreibt natürlich die Fähigkeit und den Prozess, sich selbst zu stärken, die eigene Identität anzunehmen und eben aktiv für die eigenen Rechte einzustehen. Und diese beiden Sachen gehen miteinander einher und die sind im Prinzip dieses Jahr das Motto unseres Straßenfestes. Deswegen haben wir da auch einen eigenen Community Space errichtet, der sich quasi diesen Themen ein bisschen annimmt und wo man auch auf spielerische Art und Weise damit in Berührung kommt und einfach versteht, was dahinter steckt.
Und der CSD findet, wie gesagt, am Samstag statt, am 5. September. Und es gibt aber auch verschiedene Veranstaltungen schon diese Woche. Und ich hatte Richard gefragt, was ja jetzt die nächsten Tage so seine persönlichen Highlights sind. Und da wollen wir auch einmal kurz reinhören.
Naja, also es gibt natürlich super vieles, sehr, sehr spannende Programmpunkte. Zum Beispiel ist am Donnerstag Hans Hilft im Nerli. Hans Hilft ist ein Pornostar, der jetzt über sexuelle Gesundheit aufklärt. Und das könnte ein sehr, sehr spannender Termin werden. Gehe ich auch selber hin. Auch im Gesundheitsamt vom Gesundheitsamt ist am gleichen Tag schon eine Aufklärungsstunde zum Thema sexuelle Gesundheit. Auch da kann man gut in gerne hingehen. Wo und wann das genau alles ist, steht bei uns auf der Seite csderfurt.de/Rahmenprogramm. Genau, und ich persönlich freue mich auch sehr auf das Rollerderby, was am Mittwoch stattfindet. Das ist ein Sport, wo quasi auf Rollschuhen Fußball gespielt wird. So. Also sieht sehr spannend aus. Ich weiß noch gar nicht genau, was es ist. Habe das auch noch nie in echt gesehen. Okay. Und das veranstaltet jemand oder ist jemand dabei, der auch bei uns im Orga-Team mitarbeitet. Und da wird es eine richtige Halbzeitshow auch geben mit einer Drag-Show und so weiter und so fort. Also was das alles wird, ich habe keine Ahnung, bin aber super gespannt drauf. Und genau, das ist am Mittwoch, glaube ab 19 Uhr.
Alle Infos zum Programm findet ihr auch auf der Internetseite csd-erfurt.de. Und es ist natürlich kein E-Roller-Spiel, sondern ein Rollschuh-Spiel. Das finde ich eigentlich auch spannend. Vielleicht gehe ich da einfach mal hin. Und wir hören jetzt, weil das die Hymne ist, die auf jedem CSD gespielt wird, ich sage voraus, dass sie auch am Samstag einmal läuft, Lady Gaga, Born This Way.
It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M-M-M-M-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause you made your perfect babe. So hold your head up, girl, and you'll go far.
Yeah.
be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends. Subway can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin. Believe capital H, I am. Hey, I know the love and love this record end. Me amo y voleva ya. Don't be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen, you're black, white, beige, Chola descent, you're Lebanese, you're Orient. Whether life's disabilities left you outcast for leader teased, rejoice and love yourself today, cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, Chola,
und wir machen jetzt weiter mit einem nächsten Song. Und den habe ich rausgesucht, weil letzte Woche ist ja leider am Dienstag nicht nur Dolly Parton gestorben, sondern auch leider Tim Curry. Und ich habe mir gedacht, man könnte jetzt passend zum Born This Way, könnte man den nächsten Song, der sehr in die ähnliche Richtung geht, und zwar den legendären Auftritt von Tim Curry als Dr. Frankenfurter in Rocky Horror Picture Show, und zwar den Song Sweet Transvestite.
Das ist tatsächlich, glaube ich, mein Lieblingslied aus dem Musical.
Kann ich verstehen.
How do you do, I see you've met my faithful hand in hand. He's just a little brought down, because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung up by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Let me show you around and maybe play you a sign. You look like you're both pretty groovy. Or if you want something visual that's not too abysmal, we could take in an old Steve Reeves movie.
I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry.
Right.
We'll just say where we are, then go back to the car. We don't want to be any worry.
Well, you got caught with a flat wheel. How about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night,
it'll all seem all right. I'll get you a satanic mechanic. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Why don't you stay for the night?
Night.
Or maybe a bite.
Bite.
I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan, and he's good for relieving my tension. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Hey, I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
Das war Tim Curry aus Die Rocky Horror Picture Show mit Sweet Transvestite.
Absolut meine legendäre Szene.
Meine Lieblingsstelle ist wirklich dieses Anticipation.
Ja, es ist wirklich der beste Auftritt, den man haben könnte mit so einer wirklich legendären Figur, würde ich auf jeden Fall sagen.
Wir bleiben bei Musik und zwar hat mir die Susi von LAMA, also Lateinamerika Magazin, ein 13-Minuten-Interview mit Musik zu Maria Moctezuma geschickt. Und zwar, die kenne ich sogar. Sie hatte mal einen kleinen Workshop hier im Radio mit unserer Mick-Mick-Redaktion gehalten. Mick-Mick steht für Migranten, Migrantinnen am Mikrofon. Das ist ein Projekt, das hoffentlich bald auch mal eine Sendung ausstrahlen wird bei Radio Frei. Und da hatte sie mal einen Musikworkshop gemacht. Und sie ist sehr oft in Erfurt, ist der Stadt sehr verbunden und war bei Susi in einem Interview und hat die Woche auch einen Auftritt.
Ich habe noch mal einen ganz besonderen Veranstaltungshinweis beziehungsweise schon mehrere Veranstaltungshinweise für Erfurt und Umgebung, denn die wahrscheinlich schon vielen Hörerinnen und Hörern bekannte Maria Moctezuma ist mal wieder in der Region. Also wir können sie schon fast als Erfurterin bezeichnen, weil sie so oft zu uns kommt und wir freuen uns sehr, dass sie auch jetzt wieder da ist und uns sowohl mit Workshops als auch mit Konzerten beehrt. Und dieses Mal ist es etwas ganz Besonderes, weshalb wir jetzt extra nochmal eine kleine Ansage machen. Denn sie ist nicht alleine da. Sie hat eine Band mitgebracht und diese ganze Tour mit dieser Band nennt sie Electric Ritual. Eigentlich macht Maria ja Sonido Raizoso, das heißt, das ist ein eigenes Genre, was sie kreiert hat mit ihrer Musik aus Mexiko. Und in diesem Falle hat sie auch noch zwei Bandmitglieder mitgebracht aus Mexiko und ein Mitglied, was gar nicht so weit herkommt, nämlich aus Landshut. Und ich habe alle jetzt hier im Studio und wir möchten ein paar Möglichkeiten ansagen, um sie live zu sehen. Aber erstmal kurz Hallo, hola, schön, dass ihr da seid.
Hi.
Hola. Hola,
Maria. Schön, dich hier zu haben.
Sí, muchas gracias. Yo feliz de regresar aquí contigo. Muchas gracias por la oportunidad de hablar de nuestro trabajo una vez más, Susi.
Also Maria ist sehr froh, wieder mal hier zu sein in Erfurt und hier auch im Radio zu sprechen und über ihre Arbeit zu erzählen. Und wir haben Naima zu Gast. Hallo Naima, woher
Hallo.
Kommst du?
Ja, ich komme aus Landshut und ja genau, habe die Maria kennengelernt bei einem Konzert, das relativ lokal war. Und dann ja, sind wir jetzt zusammen auf Tour und ich spiele den Bass.
Wow, wie spontan, sehr ja. cool. Und wir haben Azul hier, hola Azul.
Hola, yo soy Azul y soy de Mérida, Yucatán, México y soy la bailarina y también hago coros para el sonido raizoso de María Moctezuma.
Okay, also das ist Azul und Azul ist die Tänzerin der Band von den Electric Ritual und sie kommt aus Mérida, auch in Mexiko und sie tanzt und sie macht die Backvocals, also die Stimme zu Marias Stimme dazu. Bienvenida. Und wir haben Roberto. Hola Roberto.
Hi, I'm Roberto, I'm the drummer from María Moctezuma, I do the background vocals too. And here we are.
Also Roberto ist der Schlagzeuger, es gibt ein Schlagzeug diesmal und er macht auch noch die Stimmen, die dazugehören und zusammen sind sie jetzt auf großer Tour in Europa und einige der Konzerte werden auch hier in Erfurt bzw. in Thüringen in der Region stattfinden und ich habe auch schon gesagt, es gibt Workshops. Maria, was können wir erwarten, was können wir uns hier angucken? ¿Qué podemos ver aquí en la región?
Mira, el primero de septiembre vamos a tener un workshop en Defensions Caserne y después ahí mismo, después del workshop vamos a hacer un concierto.
Erster yeah. Termin ist schon am 1. September hier in Erfurt und zwar auf dem Petersberg in der Defensionskaserne. Da ist ein großes Event und da gibt es verschiedene Workshops den ganzen Tag über und Maria wird einen Loopstation-Workshop geben und danach wird ein Konzert mit der ganzen Band stattfinden. Auf dem Petersberg, in der Defensionskaserne auf dem Petersberg. Das ganze Event am 1. September heißt Aufbruchsstimmung, global denken, künstlerisch erforschen und lokal verändern. Und da gibt es schon tagsüber Workshops und da wird Maria auch ein Teil davon sein, nämlich ab 12.30 Uhr bis, ab 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr finden die Workshops statt, auch der Loop Station Workshop. Und im Anschluss daran, also auch am Nachmittag, wird das Konzert stattfinden. Genau.
Puedo hacer un complemento de esta información porque el workshop es de Loop Station, pero lo vamos a enriquecer pues con lo que tenemos en la banda, que es parte del tour Electric Ritual. Y pues también va a haber una colaboradora, Dana, ella va a hacer un Poetry Slam y va a estar Azul también enriqueciendo con su danza y Roberto enriqueciendo con su batería. Así que va a ser algo muy integral.
Also, wer die Workshops besucht, kann quasi jede einzelne Person der Band sehen, denn es gibt nicht nur den Loopstation Workshop, sondern auch mit Azul, der Tänzerin, einen Tanzworkshop in Kooperation mit Dana. Und Roberto wird auch das Schlagzeug zum Einsatz bringen und darüber über Rhythmus und Technik auch einen Workshop geben. Ab 1. September. mit Maria und ihrer Band, die Electric Rituals.
Yes.
Okay. Weiter. Was gibt es noch?
Weiter.
Seguimos.
Después, el 12 de septiembre tenemos es un concierto privado en Gotha. Y luego el 15 y 16 de septiembre también tenemos actividades muy particulares porque como parte del tour, pues todos aquí, todos en el sonido raizoso son multidisciplinarios, ¿no? Por ejemplo, Azul tiene una academia de danza y también es maestra, Roberto también cocina, por ejemplo, es chef profesional, Naima toca en otros proyectos, etcétera. Entonces, el 15 vamos a hacer algo muy particular en Erfurt y en Mühlberg. Esto es el 15 de septiembre. Vamos a cocinar comida mexicana y el 16 vamos a tener nuevamente un workshop de danza y música.
Pero qué quieres decir con particular? Es solamente para
que dentro del tour no hay solo conciertos.
Ah, okay.
Sí, no, también hemos hecho ceremonias de cacao y workshops.
Okay, pero está abierto para el público.
Sí.
Sí. Okay, das nächste ist am
15 und 16.
15. und 16. September und da wird es in Mühlberg an der Burg stattfinden. Da ist es auch nicht nur ein Konzert, sondern jedes einzelne Bandmitglied hat seine Fähigkeiten mitgebracht. Azul ist zum Beispiel Tänzerin und Tanzlehrerin. Mhm. Sie gibt einen Tanzworkshop da.
Stimmt.
Und Roberto ist zum Beispiel, außer dass er Schlagzeugerin, auch ein Koch. Er kann wunderbar mexikanisch kochen und dort an der Mühlburg wird auch mexikanisch gekocht mit Roberto, wer Lust darauf hat und das zu lernen. Außerdem ist Naima auch da und Naima hat andere Bandprojekte in Landshut in Bayern, würde ich jetzt mal grob sagen. Und auch da wird sie ihr Wissen preisgeben. Sie spielt nicht nur Bass, sie spielt auch Gitarre, soweit ich weiß. Genau, 15. 16. September an der Mühlburg.
Und in Erfurt regresamos el 24 de septiembre y ahí tenemos un concierto en una escuela y en Bistro am Franzosen Lager.
Oh, am 24. September gibt es ein Konzert in der Gemeinschaftsschule 8. Wie ich weiß, das sind Schulhofkonzerte, das ist hier in Erfurt im Ried. Da wird Maria mit der Band auftreten auf dem Schulhof, wie schon gesagt. Ich glaube, das ist nachmittags. 15 Uhr. Was vielleicht für alle ganz wichtig ist, die nicht zur Schule an einem Nachmittag kommen können, ist dann später das Konzert am Franzosenlager. Wer das nicht kennt, das ist am Ilversgehovener Platz. Das ist wahrscheinlich gar nicht so vielen Leuten ein Begriff, aber wie heißt die Straße? Ich glaube, Triftstraße oder in der Nähe. Jedenfalls ist es eine ganz kleine Bar und da kann man aber auch ein ganz großes Konzert machen. Und das wird an diesem 24. September dort stattfinden.
Después vamos a Mühlberg el 25 y ahí tenemos una Workshop.
Nochmal ein Workshop in Mühlberg am 25.
Y 26. in Mühlberg auch tenemos un concierto que estamos muy emocionados al respecto porque es en una iglesia en San Lucas.
Ah, okay. Und am 26. September gibt es auch in Mühlberg in der Kirche, und zwar in der St. Lukas-Kirche, ein Konzert mit der ganzen Band. Und das waren erstmal die wichtigen Termine für Erfurt und Region. Natürlich sind sie in ganz Europa noch unterwegs, aber das ist erstmal hier für Radio Frei und für Erfurt am wichtigsten. Und wir spielen immer noch ein Lied, wo man auch einen Eindruck bekommt über die Band, wie die Musik so ist. Und das Lied heißt Suéltame las riendas, richtig?
Yes, richtig.
Ja. Muchas gracias, vielen Dank, dass ihr da wart und das angesagt habt. Und vielen Dank, dass ihr hier seid in der Region und hier uns bereichert mit eurer Musik und euren Talenten. Muchas gracias para hacer nuestra región más potencial con tus talentos y tus poderes y tus tus músicas. Las músicas de ustedes.
Gracias.
Bueno.
¿Cómo cortejarte si lamo tus manos así? Lo que quiero darte es más de lo que puedo decir. Después de una danza ven conmigo y descansa. Camina descalza y te canto al compás de tu voz. Prisa si me quieres hacer esperar, pero tu sonrisa no la quiero dejar de mirar. Cuando te acaricio te vuelves mi vicio, suéltame las riendas y vamos a cabalgar. Con voz agitada que vengo llegando a la orilla.
orilla del agua. Quiero que mi brisa refresque tu espalda.
Maria Moctezuma. Ich finde, es klingt richtig gut. Ich überlege, hinzugehen.
Ich kann zwar kein Spanisch, dafür hatte ich Lateinunterricht, also vielleicht verstehe ich sogar ein bisschen was.
Wow, das ist... aber ich finde, manche Musik muss man gar nicht verstehen.
Die muss man nur spüren.
Spüren, genau. Nächstes Mal spiele ich wieder mal meine Lieblingsband aus Schweden. Die versteht man auch nicht. nicht aber.
Vorwarnung.
Ich war letzte Woche Donnerstag beim Landtag und da gab es die Anhörung zum Thüringer Polizeiaufgabengesetz. Also da wurde diskutiert über den Antrag und über den Gesetzesentwurf. Und davor gab es eine Kundgebung von der Initiative Türpark Stoppen, also Thüringer Polizeiaufgabengesetz Stoppen. Und da habe ich einmal zwei Leute Stimmen eingefangen. Einmal. Und ich plane daraus nochmal irgendwie demnächst ein bisschen was Größeres zu machen. Aber das war jetzt, nehmt es als Schnuppern in dieses Thema rein. Wir stehen vorm Landtag in einer kleinen Kundgebung, /Demo. Und neben mir steht eine Frau und ich frage sie, wie bist du auf diese Demo, auf diese Kundgebung aufmerksam geworden?
Also, ich habe vor längerem schon diesen Aufruf gegen das Thüringer Polizeigesetz unterschrieben, weil ich also die Inhalte sehr fragwürdig fand. Und dann bekam ich diese Woche einen Aufruf von Kampakt zu dieser Demo. Und dann habe ich gedacht, jede Person ist wichtig, habe mich angemeldet und jetzt bin ich hier.
Kommst du aus Erfurt oder bist du extra dafür angereist?
Nein, ich komme aus Erfurt. Ich bin lange Jahre Erfurterin.
Während wir hier rumstanden, kam auch Innenminister Georg Mayer und hat sich mit den Leuten unterhalten. Wie hast du diese Situation wahrgenommen?
Also, ich höre ja erstmal jedem zu und Georg Mayer hat wieder sehr ausführlich gesagt, dass er unsere Bedenken zur Kenntnis nimmt und dass er aber nicht der Entscheidende ist und dass er darauf setzt, dass das in den Gremien entsprechend diskutiert wird. Ich bin sehr skeptisch, muss ich sagen.
Gibt es einen Punkt vom Thüringer Polizeiaufgabengesetz, der dich besonders irritiert und den du am liebsten geändert sehen würdest?
Naja, es geht hier um den Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Auswertung von Videoaufnahmen, biometrische Gesichts- und Stimmerkennung anhand öffentlich zugänglicher Internetdaten und automatisierter Datenanalyse. Und das finde ich ungeheuer kritisch, weil die KI sich auch irren kann und es gibt schon Beispiele dafür. Ich habe in der Familie ein Straftatbestand, der zu Unrecht ausgesprochen worden ist, wie sich später herausgestellt hat. Und da hat sich die KI auch geirrt. Solche Dinge, die sind hochproblematisch und erinnern mich sehr an das, was ich in meiner Vergangenheit als DDR-Bürger erlebt habe.
Mit einer Gewerkschafterin von IG Metall stehe ich auch ebenfalls vor dem Landtag und versammelt wurde sich bekanntermaßen aufgrund der Anhörung zum Thüringer Polizeiaufgabengesetz. Und mich würde die Gewerkschaftsperspektive auf diese ganze Angelegenheit interessieren.
Hallo, genau. Also auch wir als Gewerkschaft, ich als Gewerkschafterin der IG Metall, stehen ganz klar hinter der Initiative des Türpack Stoppen. Wir unterstützen die Kritikpunkte, die die Initiative, das Bündnis vorgetragen hat. Und wir als Gewerkschaft betonen auch nochmal ganz explizit, dass die Punkte der künstlichen Intelligenz, die Überwachung mit künstlicher Intelligenz, die biometrische Datenauswertung sehr klar diametral dem Streikrecht gegenüberstehen, in Bezug darauf, dass wir immer wieder erleben, dass wir, wenn unsere Rechte, die Rechte der Arbeiter und Arbeiterinnen eingeschränkt werden, wir streiken müssen und dementsprechend uns dann auch versammeln. Und diese Versammlungen werden von uns oder anderen auch abgefilmt. Diese Daten landen im Internet und wenn in Zukunft diese Daten von künstlicher Intelligenz ausgewertet, von der Polizei nutzbar gemacht werden, dann stellt es ein großes Problem dar für ja die Einschränkung unserer Freiheit, die Freiheit der Streikenden. Und allein durch die Möglichkeit der Nutzung der Daten ist es einfach eine Einschränkung, die wir mit großer Besorgnis sehen. Und wir hoffen sehr darauf, dass die Menschen aus dem Landtag da zur Besinnung kommen und dieses Gesetz in der Form, die Gesetzesreform in der Form nicht unterstützen.
Wie blickst du generell auf den Prozess des Türpack?
Also ich bin erstmal froh, dass es da auch innerhalb des Landtags eine große Gegenwehr gab, dass das nicht einfach schon im letzten Jahr durchgesetzt werden konnte, beschlossen werden konnte, dass das durch Initiative aus dem Landtag heraus, aber auch durch die Initiative Türpack Stoppen sich zumindest verzögert. Es ist gut, dass heute diese mündlichen Anhörungen passieren, dass die Kritikpunkte auch von verschiedenen zivilgesellschaftlichen Akteuren dort im Landtag vorgetragen werden. Und wir haben vorhin mit Innenminister Georg Mayer gesprochen und er hat uns auch zugesichert, dass er unsere Punkte zumindest mit bedenken möchte, dass er auch da zu einigen Punkten noch Fragezeichen hat, dass er auch vor allem den Gewerkschaften gewährleisten möchte, dass unser Streikrecht nicht irgendwie angegriffen wird, auch durch Präventivmaßnahmen und auch durch die Einschränkung eben des Unterdrucksetzens dann gar nicht mehr rausgehen können zum Streiken. Und da auf dieses Wort müssen wir uns jetzt erstmal verlassen. Wir müssen uns auf diesen demokratischen Prozess verlassen. Wir werden aber weiterhin auf jeden Fall Hand in Hand mit der Initiative Türpack Stoppen das weiter beobachten und dagegen auch demonstrieren. Und je weiter das voranschreitet, der Gesetzgebungsprozess, den werden wir einfach begleiten.
Letzte Frage. Wie schätzt du die Wirkung dieser Kundgebung heute ein?
Ja, also ich glaube, dass das schon zumindest zeigt, dass wir das nicht einfach so geschehen lassen. Ich glaube, demonstrieren gemeinsam mit den Omas gegen Rechts, mit Menschen von oder VertreterInnen verschiedener Gewerkschaften zusammen, aus anderen politischen Organisationen zusammen, dass das die interne Vernetzung einmal unfassbar wichtig ist, dass wir uns darüber austauschen, welche Kritikpunkte wir aus verschiedenen Perspektiven an dem neuen Türpack, also dem neuen Thüringer Polizeiaufgabengesetz haben. Und ich meine, es waren verschiedene VertreterInnen, Vertreter der SPD schon da, eben auch Innenminister Georg Mayer, mit dem wir sprechen konnten. Wir hoffen, dass das nicht lediglich nur eine PR-Veranstaltung war, sich hier draußen mit den Demonstrierenden zu unterhalten, sondern wir hoffen, dass unsere Diskussion dazu auch gefruchtet hat und dass unsere Argumente angehört wurden, unser Protest gesehen wird und auch mit einbezogen wird, wenn wir als Thüringerinnen und Thüringer da einfach massive Einschnitte in verschiedenste Grundrechte sehen und auch eine große Diskriminierung mit diesem Gesetz einhergeht. Und deswegen würde ich sagen, damit ist ein erster Schritt getan und wir werden weiter dranbleiben. Thank you.
Dieser Sommer gilt jetzt schon als Extremsommer mit Temperaturen über 40 Grad und wochenlang ohne Regen in Teilen der Region, vor allen Dingen im Gebiet des Rhein-Mains und der Donau finden wir immer noch Flüsse, die absolut trocken sind, was beeindruckend ist, wenn man im Kopf behält, wie groß und tief der Rhein eigentlich ist. Und zu diesem Thema der extremen Dürre habe ich mir Dr. Andreas Marx, Leiter des Deutschen Dürremonitors am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, hier ins Interview gehört. Einen wunderschönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Jetzt mal so als Laienfrage, was versteht man denn unter Dürre und so ein bisschen als Folgefrage, wie unterscheidet sich denn Dürre eigentlich von Trockenheit? Weil für den Laien ist das wahrscheinlich ein und dasselbe. Wie machen Sie denn da eine Unterstützung oder eine Unterscheidung zwischen den beiden?
Eine Dürre heißt, dass es ein außergewöhnlicher Moment ist. Eigentlich. Das heißt, der Boden ist trockener als normal. Wenn man jetzt weiß, dass die Bodenfeuchte im Jahr sehr unterschiedlich ist, also im Winter sind die Böden in Deutschland immer ziemlich nass, im Sommer sind sie immer ziemlich trocken, dann heißt das, dass unter Dürre im Winter die Böden zwar außergewöhnlich trocken sind, aber absolut immer noch ziemlich nass sein können, während im Sommer das dann so ist, wenn in den Sommermonaten Dürre ist, wo der Boden sowieso schon ziemlich trocken ist, da ist er dann wirklich sehr trocken.
Also ist quasi der Ausdruck Dürre in der Fachsprache quasi ein relationaler Ausdruck, der sagt, es kann zwar immer noch recht feucht im Boden sein, aber im Vergleich zum eigentlichen oder zum Durchschnittswert ist es trockener als extrem trockener als im Vergleich zu den Vorjahren oder den Vorjahreszeiträumen.
Genau, es ist viel trockener als normal. Also es muss mindestens so trocken sein, wie man statistisch nur alle 5 Jahre bekommt, um überhaupt quasi zu einer Dürre zu kommen. Und dann gibt es eben je nachdem, wenn der Boden dann quasi im Vergleich zum Normalstand sehr trocken ist, dann kann es eben so trocken sein, wie statistisch nur alle 10, 20 oder 50 Jahre erwartet wird.
Ich habe ja bereits erwähnt, Sie sind der Leiter des Deutschen Dürremonitors. Jetzt gibt es wahrscheinlich recht wenige, die sich vorstellen können, wie so ein Dürremonitor eigentlich entsteht. Können Sie noch ein bisschen einen Einblick geben, wie das genau funktioniert, wie Sie die Dürre in Deutschland messen?
Also wir haben nur wenige Punkte, an denen die Bodenfeuchte in Deutschland wirklich gemessen wird. Das hängt damit zusammen, dass die Bodenfeuchtemessungen sind viel, viel schwieriger zu machen. Das ist auch sehr viel teurer zu machen als Wettermessungen. Bei Wettermessungen hat man so Wetterhütten, wo dann in 2 Meter Höhe die Messinstrumente für die Temperatur und die relative Feuchte installiert sind. Und man hat auf 1 Meter Höhe einen Topf, in dem gemessen wird, wie viel es regnet. Bei Bodenfeuchte ist es natürlich so, vor allem wenn man dann ein bisschen tiefer im Boden messen will, muss man den Boden aufgraben. Und das macht die Sache eben komplex, teuer, auch messtechnisch schwierig. Deswegen haben wir ein Modellsystem, mit dem wir jetzt seit ein bisschen mehr als 15 Jahren in der Lage sind, Deutschland insgesamt jeden Tag die Bodenfeuchte zu berechnen. Und das vergleichen wir dann an ungefähr 40 Standorten über Deutschland mit den tatsächlichen Daten, um eben sicherzustellen, dass die Qualität der Abschätzung, dass die gut ist. Ist aber eben ein modelliertes Produkt, das hier die Grundlage ist. Der große Vorteil davon ist, die Messzeitreihen, die wir haben, der Bodenfeuchte, die sind in der Regel auch nicht so lang. Also wenn man mal 15 Jahre mit Bodenfeuchte hat, dann ist das eigentlich schon ziemlich gut. Da wir aber sehr gute Wetterdaten haben, zurück bis 1951, können wir eben auch für jeden Tag bis 1951 zurück die Bodenfeuchte schätzen. Und deswegen hat man dann auch einen guten Überblick darüber, was eigentlich normal ist. Weil um zu bestimmen, wie jetzt zu einem bestimmten Datum die Bodenfeuchte eigentlich normal sein sollte, braucht man eben sehr viele Jahre mit Daten, um das festzulegen.
Sie haben jetzt auch schon die Wetterdaten angesprochen. Gibt es denn einen Zusammenhang zwischen extremer Trockenheit, Dürre und für den Jahresabschnitt oder vor allem auch, Sie haben ja auch den Winter erwähnt, gibt es da auch einen Zusammenhang mit für die Jahreszeit extrem oder heißen Temperaturen? Gibt es da einen direkten Zusammenhang oder kann das auch in Jahren gab es die auch schon in Ihrer in dem Kenntnisstand bislang Jahre, wo es zwar sehr warm war, aber trotzdem die Trockenheit nicht so hoch war, wie man sie es eigentlich vermuten würde. Gibt es da einen direkten Zusammenhang oder ist es eher so ein, kann zusammen vorkommen, muss aber nicht zusammen vorkommen?
Es ist eher ein Kann. Also es kann Hitze und Dürre zusammenfallen, aber es muss nicht unbedingt. Da kommt auch ein bisschen drauf an, auf was man jetzt genau guckt. Wenn man in die Landwirtschaft guckt, da ist halt dann eher relevant, wie so der oberste halbe Meter des Bodens aussieht, also wie trocken der ist. In Hitzeperioden im Sommer trocknet der Boden vor allem eben weit an der Oberfläche relativ schnell aus. Eine Hitzewelle bedeutet aber eben nicht, dass in einem Meter Tiefe viel passieren muss. Das heißt, für die Landwirtschaft ist das Thema Hitze und Hitzeperioden im Sommer dann auch relevant für die Trockenheit. Die Hitze an sich kann auch Schäden an den Pflanzen verursachen. Wenn man dann aber den Boden bis ein bisschen größere Tiefe anguckt, da ist dann so eine 2 Wochen Hitzeperiode gar nicht so entscheidend. Wir haben jetzt dieses Jahr extrem trockenen Zustand, vor allem im Süden Deutschlands. Bayern, Baden-Württemberg ist noch immer der Schwerpunkt. Und das hängt nicht an den Hitzephasen im Sommer, sondern das liegt daran, dass der Niederschlag seit dem letzten November stark unterdurchschnittlich ist. Das heißt, dass es eine sehr lange Zeit braucht, dass der Boden dann auch wirklich so trocken wird. Also eine lange Zeit mit stark unterdurchschnittlichem Niederschlag.
Sie haben jetzt auch die Auswirkungen auf die Umwelt angesprochen. Jetzt kann man ja sagen, ja, es ist extrem trocken, die Böden trocknen aus. Wir haben es ja gesehen, Rhein, Donau, also die wirklich großen Flüsse hier in der Region, haben entweder extrem niedriges Wasserstand oder sind teilweise komplett ausgetrocknet. Wie wirkt sich denn solche extreme Trockenheit wie in diesem Jahr auf Flora, Fauna aus? Und verändert das auch vielleicht noch die Zusammensetzung des Bodens, wenn man jetzt bedenkt, dass viele Böden sehr wasserhaltig sind und viele Mikroorganismen und Kleinstlebewesen da drinnen leben? Verändert das auch die allgemeine Zusammensetzung des Bodens, wenn es über längere Zeitraum so extrem trocken ist wie in diesem Jahr?
Ja, da gibt es unterschiedliche Aspekte. Also ich würde gerne anfangen mit dieser nochmal die Frage, warum ist denn so wenig Wasser in den Gewässern? Und auch da ist das eben kein Effekt von einer Hitzephase im Sommer. Das hängt im Wasserhaushalt alles miteinander zusammen. Das heißt, erst trocknet der Boden aus und das ist eben vor allem im letzten Winter passiert, dass der Boden eben deutlich trockener war als normal. Damit verbunden sind dann die Grundwasserstände im letzten Winter nicht so stark gestiegen wie normal. Also im Winterhalbjahr steigen in Deutschland die Grundwasserstände immer. Im Sommerhalbjahr fallen sie immer. Und deshalb im letzten Winter sind die Grundwasserstände nicht so stark gestiegen wie normal. Das heißt, im Frühjahr, zu diesem Zeitpunkt, wenn dann die Vegetation aktiv wird und über die Pflanzen auch wieder mehr Wasser aus dem Boden zieht, da waren die Grundwasserstände schon niedriger als normal. Und die sind dann eben über den Sommer normal weiter gefallen. Das führt dann eben dazu, dass in den Flüssen im Sommer über das Grundwasser deutlich weniger Wasser von der Seite reinläuft. Und wenn es aber im Sommer eine Zeit lang nicht geregnet hat, dann ist eben der größte Teil des Wassers im Fluss, kommt über das Grundwasser. Also es kommt nicht von oben gelaufen, sondern es strömt von der Seite über das Grundwasser in die Flüsse rein. Und das hat eben dazu geführt, dass wir an vielen Flüssen Niedrigwasserstände gehabt haben. Und das hat eben auch dazu geführt, dass in kleinen Bächen das Wasser ganz verschwunden ist. Wenn das Wasser ganz verschwunden ist, dann ist es natürlich ökologisch für die Lebewesen, die vom Wasser abhängig sind, ist es eine Katastrophe. Das ist ein Grund, weswegen viele Schäden entstanden sind. Wenn das Wasser nicht ganz verschwindet, hat man im Sommer das große Problem, dass das Wasser sehr schnell sehr warm wird. Und wenn das Wasser dann wärmer als 25 Grad wird, da hat man das Problem, dass der Sauerstoff im Wasser deutlich zurückgeht und dass dann zum Beispiel auch verschiedene Fischarten Probleme bekommen, sich mit Sauerstoff zu versorgen. Also Fischsterben ist dann ein Problem. Das war dieses Jahr so extrem, dass sogar an Rhein und Elbe Temperaturen, also Wassertemperaturen von über 30 Grad gemessen worden sind. Und das ist was es so vorher noch nicht gab. Also ist dieses, wenn extremes Niedrigwasser und eine extreme Hitzewelle aufeinander treffen, ist es eben dann ökologisch auch extrem nachteilig. Bei Bodenorganismen ist das so, die verändern sich sehr stark, sind auch sehr unterschiedlich aktiv, aber vor allem eben davon abhängig, ob Wasser verfügbar ist, also anaerobe und aerobe Prozesse heißt, quasi Prozesse, die in denen quasi Sauerstoff vorhanden ist oder nicht. Und wenn der Wasser voll bodengesättigt ist, dann sind es eben eher Prozesse, in denen quasi kein Sauerstoff umgesetzt wird. Und ja, wenn viel Luft im Porenvolumen ist, dann ist es eben andersrum.
Sie haben ja eben auch angesprochen, dass Sie schon im Anfang letzten oder Ende letzten Jahres so ein bisschen mit Sorge drauf geblickt haben, dass im Winter recht wenig Wasser vor allem im Boden vorhanden war. Wie lange im Vorhinein können Sie denn ungefähr abschätzen, dass es im nächsten Jahr eine Dürre gibt, wenn Sie die Messzahlen aus dem Winter haben und sehen, da gibt es wahrscheinlich nicht so viel oder nicht so viel neues Wasser im Boden? Wie weit im Vorhinein könnte man denn so ungefähr seriös abschätzen, dass es wieder zu einer Dürreperiode, vielleicht nicht so zu einer Extrem wie dieses Jahr kommt, aber wie weit im Voraus könnte man das denn ungefähr abschätzen, so eine Dürreperiode?
Ja, das ist ziemlich schwierig, Erst muss man fragen, Dürre für wen? Also man kann ganz einfach sagen, Dürre für die Landwirtschaft und dann eben auch verbunden damit, dass Trockenheit zu Ertragsrückgängen führt, kann man eigentlich kaum abschätzen. Das hängt damit zusammen, dass diese in der Landwirtschaft stehen ja dann in der Regel einjährige Kulturen. Das heißt, es sind nicht so große Pflanzen, die haben nicht so einen großen Wasserbedarf. Das führt eben dazu, dass selbst wenn es im Frühjahr relativ trocken ist, aber es über den Sommer dann normal regnet, dann reicht das in der Landwirtschaft normalerweise, um durchschnittliche Erträge zu produzieren. Das heißt, dafür kann man es kaum vorhersagen. Wenn sich im Winter abzeichnet, dass über eine lange Zeit es stark unterdurchschnittlich regnet und der Boden dann auch bis in größere Tiefen deutlich trockener ist als normal und dass diese Situation bis in den April anhält, dann kann man vorhersagen, dass das Risiko für Dürreschäden groß ist. Das heißt aber genau auch wieder nicht, dass es in jedem Fall auftritt. Aber das Risiko für Dürreschäden, das Risiko für Niedrigwassersituationen in den Flüssen ist dann höher, weil über den Sommer der Boden insgesamt bis in große Tiefen eben normalerweise nicht sehr nass wird. Der wird dann, wenn es über den Sommer regnet, immer wieder auf den obersten 30 bis 50 Zentimetern nass. Aber die Pflanzen ziehen dann eigentlich das Wasser ziemlich stark raus, sodass es da keine langfristige Erholung gibt. Also wenn es im Frühjahr, im April, Mai extrem trocken ist, dann ist eigentlich eher dann die Hoffnung, dass in den nächsten Herbst, Winter hinein es mindestens eine normale nasse Phase gibt und sich die Zustände wieder normalisieren.
Ist da die moderne Landwirtschaft besonders anfällig für solche Dürreepisoden, wenn man sich so große Monokulturlandschaften ansieht? Der Boden wird durch die Landwirtschaft sehr verdichtet und wir haben auch oftmals, dass der Boden recht ausgelaugt ist. Befördert das die Anfälligkeit von landwirtschaftlichen Betrieben für Extremdürre? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Das ist schwierig zu sagen, also eine klare Antwort kann man kaum geben, weil moderne Landwirtschaft bedeutet ja auch, dass Saatgutzüchtungen oder Sortenzüchtungen dazu führen, dass Pflanzen bei niedrigerer Wasserversorgung oder bei ungünstigerer Wasserversorgung immer noch einen ähnlichen Ertrag produzieren können. Da sind ja in den letzten Jahren auch Schritte gegangen, wobei man natürlich auch sagen muss, also wenn kaum Niederschlag fällt, dann hilft auch das nicht. Es hilft nur quasi, Trockenphasen zumindest teilweise entgegenzuwirken. Moderne Landwirtschaft bedeutet aber eben auch, dass es Managementoptionen gibt, zum Beispiel weniger pflügen, heißt mehr Wasser im Boden lassen, die dazu führen können, dass man eher dafür sorgt, dass mehr Wasser im Boden bleibt. Ich denke, bei der Landwirtschaft ist das eher das Problem, dass da sehr viele Stressfaktoren zusammenkommen. Also wir haben die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und jetzt auch des Krieges im Iran und der Straße des Hormuz, die ja dazu geführt haben, dass die Düngemittelpreise extrem gestiegen sind, dass dann die Treibstoffpreise und die Dieselpreise extrem gestiegen sind und dass darüber natürlich insgesamt für die Landwirtschaft eine ungute Situation entstanden ist. Und dann muss es gar kein katastrophales Hitze- und Dürrejahr sein. Dann ist einfach jedes Prozent Ertragsrückgang tut dann weh, weil sie sowieso schon gestresste landwirtschaftliche Betriebe haben. Ist eben der Faktor Dürre und Ertragsrückgang ist ein Faktor von vielen. Und aus meiner Sicht auch in diesem Jahr, gerade in Thüringen, nicht der elementare Faktor.
Sie haben ja eben schon angesprochen, dass Sie so ungefähr mit Bodendaten die letzten 15 Jahre abdecken. Da hatten wir ja 2018, 2019 und 2022 besonders trockene Jahre. Wie steht denn da bis jetzt 2026 im Vergleich vor allen Dingen zu diesen drei extrem trockenen Jahren da in der Statistik?
Ist auch wieder in Deutschland sehr unterschiedlich. Also 2018 war deswegen speziell, weil Deutschland insgesamt sehr stark betroffen war. 2019 war zum Beispiel ein Jahr, in dem vor allem Norddeutschland betroffen war, teilweise auch wirklich stark, während Süddeutschland da ein bisschen ausgenommen war. Dieses Jahr ist jetzt eben der Süden besonders stark betroffen. Das Bayern, Baden-Württemberg, die stechen da schon deutlich aus. Vor allem südlich der Donau ist es wesentlich trockener als in allen anderen Regionen Deutschlands. In Mitteldeutschland haben wir eigentlich das Glück gehabt, dass der Mai doch ordentlich Regen gebracht hat und da die Situation auch für die Landwirtschaft ein Stück weit entspannt hat, sodass da die Ertragsrückgänge im Vergleich zu den letzten 5 Jahren eben auch nicht so stark sind. Das ist einer der Gründe, weswegen ich jetzt auch sagen würde, dass eben dieses Thema Dürre und Ertragsrückgang in diesem Jahr eben in der Landwirtschaft ein Faktor sind, aber nicht der wichtigste.
Es wird ja jetzt wahrscheinlich durch den Klimawandel immer öfter zu solchen Dürreperioden oder Dürrejahren kommen. Wie kann man sich denn als Gesellschaft allgemein auf diese Dürreperioden vorbereiten? Und gibt es da irgendwas, was man da groß verändern kann? Damit, wir haben jetzt über die Landwirtschaft gesprochen, aber man kann auch über die Wälder und den Forst reden. Wie kann man denn da präventiv dafür sorgen, dass jetzt nicht zwar die Landwirtschaft noch Erträge hat, aber der Wald drumherum stirbt? Kann man da als Mensch mit der Politik irgendwas ändern? Was wären da Ihre Vorschläge?
Also aus meiner Sicht ist wirklich wichtig, dass man feststellt, dass wir sind in Deutschland in einer extrem guten klimatischen Lage, weil wir sind ein wasserreiches Land mit moderaten Temperaturen. Und auch Klimawandel wird nicht dazu führen, dass Deutschland austrocknet. Es wird immer wieder dieses Bild gezeichnet, Deutschland wäre jetzt in einem Dauerdürrezustand und das ist eben nicht der Fall. Also das sind auch die Klimasimulationen, die wir bis zum Ende des Jahrhunderts haben, die geben das so nicht her. Es ist durchaus so, dass die Sommer werden heißer, Dürresituationen im Sommer werden häufiger. Aber häufiger bedeutet eben nicht, dass das ein Normalzustand ist. Also das ist aus meiner Sicht wirklich wichtig, das festzustellen. Der zweite Punkt ist, unter Klimawandel bleiben im Winter die Niederschläge mindestens stabil. Und das heißt, dass auch im Grundwasser ich nicht erwarte, dass da zukünftig es stark fallende Grundwasserstände gibt. Also auch das geben die wissenschaftlichen Daten nicht her. Die Aufgabe, die wir eben haben, ist dafür zu sorgen, zum einen, dass wir das Wasser, was im Winter zu viel ist, dass wir das verfügbar machen für den Sommer. Das machen wir in Deutschland zum Beispiel mit Talsperren. Wir machen das, indem wir künstlich das Grundwasser auffüllen, also Wasser aus Flüssen nehmen und das vom Fluss wegpumpen und kontrolliert dem Grundwasserkörper wieder zuführen, um damit quasi mehr Wasser zu haben, was wir verwenden können. Das ist ein Punkt. Der zweite ist, wir müssen das Thema Landschaftswasserhaushalt zukünftig anders managen als in der Vergangenheit. Wir haben in Deutschland, weil wir eine sehr wasserreiche Region sind, bisher immer Probleme gehabt mit zu viel Wasser. Und das war nicht nur Hochwasser, sondern auch im Winter, wo eben die Böden immer sehr nass sind, sieht man eben auch häufig, dass auf landwirtschaftlichen Feldern dann flächig Wasser steht. Und dieses Wasser muss weggeführt werden. Deswegen haben wir Drainagesysteme, wir haben Gräben in der Landwirtschaft. Und die führen eben dazu, dass dann im Winter und Frühjahr hinein das Wasser weggeführt wird, aber eben im Sommer auch. Und die Praxis müssen wir ändern. Also wir müssen dafür sorgen, dass im Winter oder in Phasen, in denen es extrem nass ist, das Wasser abgeführt werden kann. Aber im Sommer dürfen wir es nicht. Also in langen, trockenen, heißen Phasen müssen wir eben dafür sorgen, dass diese Gräben anders gemanagt werden und dass wir das Wasser da zurückhalten.
Sie sind ja auch des Öfteren in der Öffentlichkeit unterwegs, sind in der Beratung tätig, auch in der Politik. Gehen Sie da mit in die Konversation mit rein? Sehen Sie da ein verändertes Verhältnis von in Deutschland im Verhältnis zur Natur an sich, dass es so ein bisschen einen Wandel im Umgang mit der Natur geht, dass man so ein bisschen dahin geht, mehr, ich will jetzt nicht das Wort Achtsamkeit, aber ein bisschen nachhaltiger mit der Natur und vor allen Dingen jetzt in dem Fall mit der Ressource Wasser umzugehen? Sehen Sie da eine Veränderung in den letzten Jahren, so ein bisschen hin zu einer, wir achten mehr auf die Natur, damit wir uns selbst ein bisschen positiver auf unsere Umwelt einwirken? Ist das eine Einschätzung, die man haben kann?
Das sehe ich eher nicht. Also es wäre schön, wenn es so wäre. Ich erlebe es eher so, dass man in extrem trockenen Zeiten oder wenn es eben auch offensichtlich Dürreschäden geht, mehr an den Symptomen arbeitet. Und es gab dieses Jahr gab es ein schönes Beispiel dafür, weil ja bei diesem extremen Niedrigwasser am Rhein politisch hochrangig eine Konferenz mit Ministern von Bund und Bundesländern stattgefunden hat. Und da ist man dann eben mit Lösungsvorschlägen gekommen, wie zum Beispiel das Sonntagsfahrverbot für Lkw aufzuheben, um dann eben die fehlenden Transportmöglichkeiten für die Schiffe am Rhein auszugleichen, indem man das dann quasi mehr über die Straße transportieren kann. Das heißt aber eben, es ist ein Doktern an Symptomen. Und das hat eben nichts damit zu tun, dann einen Landschaftswasserhaushalt zu stärken. Und es ist okay, wenn man darüber redet, wie man diese Symptome irgendwie handhaben kann, aber gleichzeitig wäre es eben notwendig gewesen, dann auch über den gesamten Landschaftswasserhaushalt zu reden und zu überlegen, wie kann ich eigentlich dafür sorgen, dass diese trockenen Situationen, die Niedrigwassersituationen, Dürre im Boden, dass sich das nicht so stark ausprägt. Und das ist leider was doch stark in den Hintergrund gerückt ist, so was ich sagen muss, also mehr Achtsamkeit oder Wahrnehmung von Natur und Gefährdung von Natur nehme ich so leider nicht wahr.
Das war für uns im Gespräch Dr. Andreas Marx, Leiter des Deutschen Dürremonitors am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Ich danke Ihnen.
Und damit ist es unterdessen auch schon wieder vorbei. Ich finde, die zweite Stunde geht immer schneller vorbei als die erste.
Ja, und wir haben noch einen Veranstaltungshinweis. Und zwar ist heute am 1. September um 16 Uhr auf dem Anger ein Friedensfest.
Genau, von 16 bis 18 Uhr auf dem Anger 1 steht da. Das war's mit Donata.
Und Asmus, wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Und wir haben ja mit einem Opening gestartet aus Cowboy Bebop und wir beenden diese zwei Stunden unterdessen mit dem Ending-Soundtrack mit von Maya Yamane, The Real Folk Blues aus Cowboy Bebop.
一つの目で明日を